eigentlich Ablauf hast du ja schon geschickt. Worum es geht, ist ja auch klar. Nö.
Ja. Worum es geht, musst du wissen. Ich habe keine Ahnung. Also von daher sage ich jetzt erstmal herzlich willkommen, Leona, zum zweiten Mal bei mir im Podcast. Und ich war jetzt ein bisschen länger, hab keine Ausgabe gehabt, weil ich auch sowas wie Sommer gemacht habe, gebraucht habe. Aber das wird dich, Leona, wahrscheinlich gar nicht interessieren, denn du warst da, glaube ich, unterwegs. Yeah. Und darüber sprechen wir jetzt gleich. Wieso? Nee, natürlich warst du da unterwegs, als ich im Urlaub war. Und ich habe das nämlich auf Internet verfolgt, wo du nämlich unterwegs warst. Und darüber sprechen wir jetzt gleich. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Und das erste Mal warst du für die Grenzstein-Trophy da. Da bist du nämlich mitgefahren, mitgelitten, mit zerstört worden. Und ich verlinke auch nochmal die Folge mit dir. Das fand ich sehr, sehr, sehr gut. Und jetzt freue ich mich umso mehr, dich nochmal da zu haben. Aber für alle, die dich nicht oder noch nicht oder nicht mehr kennen, erzähl mal kurz was zu dir.
Ja, erstmal danke, dass ich nochmal da sein darf. freut mich sehr. Und wie stelle ich mich am besten vor? Also ich bin Leona, im Internet oder in den sozialen Medien vielen vielleicht bekannt als die Heimatnomadin. Ich wohne in Freiburg, bin liebend gern auf dem Rad unterwegs, bin sehr viel Bikepacken und schreibe da am Blog auch eben drüber und teile das gerne über Instagram.
Du hast eine Vorliebe für harte Touren. Also du machst ja Sachen, also jetzt die Grenzstein-Trophy haben wir ja schon angesprochen, aber du hast jetzt zwischendurch auch, wenn ich mich recht erinnere, dir ja auch so eine Art Bergetour nochmal selbst verabreicht während der Corona-Zeit. Da hast du ja dann auch deinen Bus, glaube ich, geschnappt und dann bist du mit dem Fahrrad dann los. Und dann jetzt dieser European Divide Trail. Und das ist ein Monster-Ding. Du bist ja die Frau für die großen Sachen sozusagen. Ne?
Ja, vielleicht.
Es geht ja weit über Heimatnomaden hinaus.
Ja, das stimmt. Diesmal ging es weit über die Heimat hinaus, beziehungsweise über die Schwarzwaldberge, wo ich sonst viel unterwegs bin, definitiv. Und auch weiter als jetzt Frankreich oder das nahe Grenzland, sage ich mal, wo ich sonst viel bin. Schon. Also das reizt mich dann und dann kann ich die Finger auch nicht davon lassen. So. Ja. Und es war beim European Divide Trail der Fall. So, das lag mir jetzt schon ein paar Jahre so, wo ich das verfolgt habe, die Entstehung im Kopf. Und ja, dieses Jahr hatte ich dann endlich die Möglichkeit dazu.
Ja, super. Dann lass uns doch gleich mal da reinhüpfen. Und für alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt vielleicht sagen, European was, die sich gerade vielleicht auch an sowas wie Italy Divide oder Tour Divide gewöhnt haben. Was ist denn jetzt European Divide Trail? Was ist das eigentlich genau?
Genau, also der European Divide Trail ist tatsächlich jetzt die längste, ich sag mal, offizielle Bikepacking-Route der Welt und durchquert einmal von, wie man es jetzt nimmt, von Portugal nach Norwegen oder Norwegen nach Portugal, Europa. Ist 7600 Kilometer lang mit über 70.000 Höhenmetern, glaube ich. Mhm. Genau, hat einen sehr, sehr großen Anteil Offroad. Und ist eine wahnsinnig tolle Tour und wurde in den letzten Jahren entwickelt vom Andy Cox. Dem kann man auch auf Instagram folgen. Ich kann das nur empfehlen, auch dem European Divide Trail da dem Profil mal zu folgen und sich mal anzuschauen. Ja, wie der diese Route gescoutet hat, da hat er echt ganz viel Arbeit die letzten Jahre reingesteckt und so bin ich auch darauf aufmerksam geworden.
Ich gucke gerade, das geht in Jakobself oben in Norwegen los und geht runter nach Cabo de São Vicente. Sage ich das richtig?
Ich glaube, ich kann es auch nicht besser ausdrücken. Ja.
De João Vicente. genau. Das ist ja echt beeindruckend, ne? Also unglaublich.
Ja, genau. Man kann von Nord nach Süd oder Süd nach Nord fahren, das steht einem frei. Ich habe es dann eben von Süd nach Nord gemacht, weil es für mich jahreszeittechnisch am besten gepasst hat. Ja.
Also du bist runter sozusagen nach Portugal und hast dann gesagt, los geht's.
Genau.
Du hast ja gerade gesagt, du hast das so ein bisschen verfolgt in den Jahren davor. Ich folge auch dem Andy Cox und habe das auch so mitbekommen, dass der halt ganz viel auch in Europa so unterwegs ist und so Sachen scoutet, aber ich war dann ehrlicherweise total überrascht, was der da für ein Ding hingebrezelt hat. Ne? Das ist ja,
ja.
Also fantastisch, zumal dieser Trail direkt oder indirekt in ein paar Kilometer an meinem Zuhause vorbeigeht, hier oben in Pinneberg, da so in der Ecke. Da war ich auch ganz überrascht. Dachte ich mir, oh Gott, was ist denn das für ein Trail, der hier lang geht?
Ja, das ist wirklich faszinierend. Also jetzt zum Beispiel auch Hamburg. Die Durchquerung von Hamburg war natürlich dann auch spannend, aber auch spannend, wie er das gescoutet hat, in Städte reinzufahren und rauszufahren. Also wie man eine Stadt dann eben da kennenlernt. Da habe ich Hamburg auch nochmal von einer ganz anderen Seite gesehen. Da ist mir auch erstmal nochmal aufgefallen, wie riesig Hamburg eigentlich ist. Also ich war einen halben Tag damit beschäftigt, durch die Stadt durchzukommen. Und das hing jetzt nicht nur am Verkehr, sondern halt eben auch an der Größe. Ne? Also unglaublich.
Ja, die zieht sich, ja. Aber ein halber Tag ist auch für viele Autofahrer normal, glaube ich, mittlerweile.
Ja, ich glaube es auch. Genau. Zum Glück gab es jetzt nicht so viele Städte. Es gab mehr viel Einsamkeit und viel Berge. Und ja, es war ein sehr, sehr guter Mix da.
Aber wenn, das ist ja nun, sagen wir mal so, das ist ja jetzt nicht eine Tour, wo man sagt, Mensch, ich habe ja nächste Woche frei. Da lass mal irgendwas machen. So, sondern du hast, also das muss man ja ein bisschen länger planen. Wie hast du dich da eigentlich vorbereitet? Also wie, ne, einmal, okay, du hast es entdeckt und hast gesagt, okay, ich mache das jetzt, aber wie hast du dich vorbereitet? Wie bist du jetzt drauf gekommen, in diesem Jahr das Ding zu fahren? Und erzähl da mal ein bisschen zu, das würde mich mal interessieren.
Ja. Also ich hatte dann letztes Jahr so richtig den Entschluss gefasst, dass ich das gerne machen würde. Beziehungsweise auch, dass ich in diesem Jahr gerne längere Auszeit von der Arbeit hätte. Und ich habe das dann auch relativ zeitnah mit meinem Arbeitgeber abgesprochen und habe mir meine Jahresurlaube halt angespart vom letzten Jahr und eben von diesem Jahr, habe die dann zusammengepackt, auch nochmal mit Überstunden etc. Und so kam ich dann halt auf ja so ungefähr 3 Monate, die ich frei haben konnte. Und es hat dann auch noch sehr gut gepasst, weil ich selber im Unternehmen Rollenwechsel hatte. Also ich hatte jetzt so, ich konnte Verantwortung abgeben, musste mich da jetzt auch nicht mehr dann drum sorgen, dass jetzt irgendwie wahnsinnig viel liegen bleibt, sondern konnte jetzt auch wiederkommen und bin quasi mit einer neuen Rolle und so einem weißen Blatt Papier wieder neu gestartet. Mhm. Das hat mir natürlich auch den Kopf sehr, sehr frei gemacht. Genau, und dadurch, dass ich natürlich auch diese Jahresurlaube hatte, war natürlich die Auszeit für mich auch finanziell sehr, sehr gut, weil ich natürlich einen normalen Lohn hatte und ich mich jetzt nicht sorgen musste, dass ich kein großes Budget im Rückgrat habe, was mich irgendwie auffängt, was man ja vielleicht sonst, wenn man eine längere Reise macht und man kündigt einen Job oder so, ja eben nicht hat, oder dann braucht man so ein Budget halt einfach, und das hatte ich nicht.
Wie lange warst du insgesamt unterwegs, vielleicht damit man sich das vorstellen kann?
Ich war knapp über 2 Monate unterwegs. Mhm. Ja, also ich hatte 3 Monate frei, wusste, okay, so 2 bis 3 Monate werde ich wohl brauchen, und dann war es auch gut, diesen Puffer zu haben, aber ich habe es dann in knapp über 2 Monaten geschafft, genau. Ja.
Mhm. Ja. Na, jetzt mal bei, wer hast du dich dann vor? Ich habe gesehen, du hast auch ein anderes Fahrrad. Als wir das letzte Mal gesprochen haben, hattest du noch einen Bombtrack, oder hast du immer das, fährst du das, damit immer noch?
Das ist immer noch dasselbe, genau.
Ah, okay.
Was ich nicht mehr habe, also der Rahmen ist anders. Ich hatte mit dem alten Rahmen ja, das Problem kennst du ja, glaube ich, auch.
Ja, habe auch einen neuen Rahmen. Du hast mir ja den Tipp gegeben.
Ja, genau. Deswegen
habe ich auch einen neuen Rahmen bekommen. Super, danke.
Ja, und ich habe den auch bekommen. Ich habe letztes Jahr mich dann, und habe ich auch Bombcheck eben geschrieben, so und so, das Problem ist da und ich habe das und das vor, und das war auch total unkompliziert, das war echt super. Ja, genau, also vom Grundprinzip ist aber alles ist noch wie beim Alten, sage ich mal, nur der ist halt, das Grundgerüst ist ein anderes. Ja.
Kannst ja die Grenzstein-Trophy nochmal fahren.
Ja, tatsächlich, ja, die gibt so Touren, die würde ich immer wieder fahren, die Grenzstein-Trophy gehört dazu.
Ja, sehr schön, wird sich Gunnar freuen. Aber wir waren jetzt bei der European Divide Trail.
Ja.
Also genau, Vorbereitung so. Dann hast du Urlaub genommen und dann, ja, kann man es, also muss man, ne, trainieren, machst du ja nicht so, ne? Sondern du sagst halt, ich habe Lust, ich habe Spaß, das Mindset und ab geht's.
Ja, genau. Genau, im Regelfall ist das so. Ich hatte dann leider noch das Pech, dass ich mir ein paar Wochen vorher noch mein Schlüsselbein gebrochen habe. Ja, ich habe letztes Jahr erst eine blöde Knie-OP noch gehabt. Ich hatte einen Meniskus gerissen, es war alles wieder schön verheilt. Ich war gerade wieder im Gelände unterwegs. Und dann kam halt kurz vorher noch das Schlüsselbein. Das ist aber pünktlich verheilt. Also irgendwie lag der Fokus dann halt wirklich stark da drauf. Da körperlich erstmal auch fit zu bleiben, nicht unbedingt fit zu werden, sondern irgendwie fit zu bleiben, wenn man halt jetzt nicht radeln kann, nicht mehr laufen gehen kann. Man ist ja doch mit so einem Schlüsselbein sehr stark eingeschränkt irgendwie. Ja. Genau, also lag der Fokus vor allem da drauf und irgendwie viel weniger auch auf Planung von der Reise an sich. Also ich war dann an dem Wochenende, bevor ich dann runtergeflogen bin, einmal Bikepacken noch, um so das ganze Equipment nochmal zu testen. Und es war auch das zweite Mal, dass ich insgesamt von einem ganzen Jahr Bikepacken war. Also durch meine ganzen Verletzungen war ich kaum auch im Gelände unterwegs. Das heißt, es war dann so das Spannende. Okay.
Hattest du Zweifel, ob du es schaffst, weil du sagtest, naja Mensch, ich hatte gar nicht so sehr die Zeit, mich auch nochmal so drauf vorzubereiten? Oder war das für dich schon klar, dass du das auf jeden Fall schaffst?
Also ich habe schon darauf vertraut, dass alles schon gut werden wird und dass ich das wohl schaffe. Aber ich meine, klar habe ich schon mit Sachen gerechnet, die ich dann irgendwie nicht beeinflussen kann. Also technische Defekte etc. Das kam ja dann in Spanien auch noch, dass das Hinterrad dann kaputt gegangen war. Aber auch da hatte ich dann Glück oder viel Hilfe dann auch bekommen von einem guten Freund auch, der mir dann per Express sein Hinterrad geschickt hat, dass ich dann irgendwie auch nur einen Tag verloren habe. Dann denkt man sich schon so, okay, funktioniert das jetzt alles? Aber irgendwie geht es halt schon immer weiter. Und ich glaube, das ist auch das, was ich auf vielen Bikepacking-Touren so gelernt habe. Es geht immer irgendwie, es gibt immer eine Lösung. Und dass ich darauf auch vertraue. Also das,
Also eine fast 8000 Kilometer Tour, das ist ja wirklich für jeden ein Brocken, ne? Auch eine Herausforderung ab einem gewissen Punkt, glaube ich. Und dann bist du da in Portugal losgefahren und von der Route her, dass du hattest dich jetzt gerade schon so ein bisschen begeistert geäußert, wie der Andy das so quasi liebevoll und im Detail geplant hat. Das zieht sich diese Liebe zum Detail auch so durch den ganzen Track oder? Gab es noch so Passagen, wo du gedacht hast, also entweder hat er getrunken oder er war nie hier?
Nee, eigentlich nicht. Also ich hatte schon, also manchmal hat man vielleicht auch gedacht, wenn ich mir so den Track angeschaut habe auf GPS, ich mir so dachte, willst du da jetzt irgendwie so lang? Aber dann, also man hätte ja auch vielleicht eine leichte Alternative gehabt, wie die Straße oder so. Aber dann war wirklich jedes Mal, wenn man dann da durch ist, dachte man sich so, oh, geil, dass ich es gemacht habe. War ziemlich anstrengend.
Wie war denn das so? Also war das so Gravel oder war das Trail oder was kann man sich da so vorstellen?
Alles, also wirklich alles von schönem Gravel, so feiner, schöner Schotter, sage ich mal, bis Trail, bis total verwurzelter Trail und total verblockte Steine, also das war im Jura so. Ich habe das Gefühl, ich bin den Abschnitt durchs Jura eigentlich nur gewandert, weil ich es einfach nicht fahren konnte. Bis aber auch zum Beispiel oben in Schweden so richtig tiefer Schotter, also wo man wirklich so einfach stecken geblieben ist. Dann aber auch klar mal Straßenabschnitte, also es war wirklich, wirklich alles dabei. Genau.
Ich gucke gerade durch die Bilder bei dir auf Instagram. Das ist ja wirklich ein wahres Schlachtfest mitunter gewesen. Ne? Also deine Schiebeattacken hier, du warst ja auch, hattest ja, glaube ich, auch zwischendurch dich immer mal gefragt, naja, also wenn ihr euch sicher seid, dass das so richtig ist, vielleicht komme ich noch an, aber ich habe gerade so Zweifel, ich habe Fragen. Wie ist das, wenn du da so alleine unterwegs bist? Ich meine, gut, du bist das ja gewöhnt, in Anführungszeichen, du machst das ja auch sehr gerne. Ich glaube, das sind so die Grundvoraussetzungen dafür. Aber wenn du so eine sehr lange Tour für dich machst, bist du irgendwelchen Leuten begegnet da? Waren da noch andere? Oder warst du tatsächlich teilweise, und so hat, war mein Eindruck, in den Bergen, vor allen Dingen unten in Spanien, ja, verloren, alleine?
Ja. Ja, letzteres. Also ich habe echt kaum Menschen gesehen. Da, was auch echt richtig, richtig schön ist, und das macht das Erlebnis ja auch einfach intensiver irgendwie. Also für mich ist das so. Ja, in Deutschland wurde es dann natürlich also enger, da waren mehr Menschen, mehr Kontakte vielleicht auch. Ich habe dann, also was ich dann wirklich genossen habe, war zwischendurch dann mal eine Unterkunft zu haben, wie ein Airbnb oder so, wo dann echt tolle Hosts da waren. Das war dann für mich immer so ein bisschen Auftanken auch, so nochmal an sozialen Kontakten, und dass man dann wieder so in seine Einsamkeit los konnte, tatsächlich.
Das ist ein gutes Thema. Wie bist du grundsätzlich gereist mit Zelt und in deinem Fall wahrscheinlich Hängematte?
Ja.
Und Airbnb und so über, wo er dann immer mal geguckt, wo man pennen könnte. Warst du mehr in der Hängematte oder mehr in Unterkünften eigentlich?
Nee, mehr in der Hängematte. Ja, genau. Und dann alle paar Tage mal irgendwie, ja, oder doch mal einen Campingplatz. Man findet ja dann doch schon mal welche mit Bäumen, mit der Hängematte gut sein kann. Genau, und alle paar Tage halt mal eine Dusche, ist dann schon echt schön, und mal Sachen waschen und sortieren. Das ist ja dann echt immer so ein Luxus, den man richtig genießt. Ja, aber ansonsten dann halt eben draußen und der Hängematte und ja.
Wie ich glaube, das hatte ich dich beim letzten Mal auch gefragt, aber wie schützt du dich vor Regen oder Wetter in der Hängematte? Hast du da jetzt so eine mit so einem, wie so eine Art Zelt, so ein Hängezelt, oder sagst du Hängematte und dann einen Biwaksack da drin?
Ich habe einen Tarp dabei.
Ah, okay.
Genau. Ich habe auch vorher nochmal komplett das Equipment gewechselt. Ich habe jetzt von Ticket to the Moon das komplette Setup, was wirklich, wirklich toll ist. Also das ist viel besser als das, was ich noch zur Grenzstein-Trophy zum Beispiel hatte. Und genau, da ist ein echt tolles Tarp bei. Die Hängematte hat an sich noch ein Moskitonetz. Das war vor allem im hohen Norden dann mehr als überlebensnotwendig.
Ja, habe ich ja, kommen wir gleich zu, ja.
Ja, genau. Ja, und tatsächlich muss ich aber dazu sagen, und das ist auch so das Krasse an der Tour, also ich habe das Tarp nur einmal gebraucht, und das war oben in Schweden, wo ich dachte, jetzt fängt es gleich richtig an zu schütten, hat es aber nicht. Also es hat sehr wenig geregnet, aber ich glaube, das ist sehr beschreibend für dieses Jahr, was wir gerade erleben. Ja.
Oh, also fast 2 Monate durch ganz Europa und so gut wie kein Regen. Ja. Das ist wirklich. Sag mal, hattest du dir ungefähr so eine Kilometerzahl pro Tag vorgenommen? Weil ich frage deshalb, ich glaube, dass das dann im Jura und so, da ist Planung eh sinnlos, ne?
Ja. Ja, also ich habe ganz grob, also ich plane ja immer sehr, sehr wenig und denke mir, okay, setze ich aufs Rad und radel's und schaue, wie es klappt. Aber natürlich mit den 3 Monaten musste ich mir ja auch irgendwie durchrechnen, wie viel muss ich denn schaffen, damit ich auch wirklich diese Zeit einhalten kann. Und es waren mit den 3 Monaten so ungefähr 80 Kilometer am Tag. Und ich wusste halt so, okay, von meinen normalen Bikepacking-Touren, die halt Offroad sind, so 100 bis 150 am Tag ist möglich. Und dann wird das wohl irgendwie passen, wenn ich das so mache. Genau. Dann habe ich aber auch unten in Spanien sehr, sehr schnell gelernt, dass man für, ich sag mal so, 80 bis 100 Kilometer den ganzen Tag beschäftigt ist, gefühlt. Und ja, gut, dann geht es halt trotzdem erstmal irgendwie weiter. Ja. Und dann denkt man sich, okay, hinterher wird es ja ein bisschen flacher, so in Deutschland und Dänemark, dann holt man das ja auch ein bisschen auf, wenn nicht noch groß was dazwischen kommt. Genau.
Also dein Tipp wäre jetzt so für all diejenigen, die vielleicht sagen, oh, das klingt gut, das würde ich auch gerne machen. So mit einer 100 ungefähr ist man, glaube ich, ganz gut dabei. Natürlich jetzt von Fitnessgrad oder auch von Anspruch, wie man das jetzt fahren will. Ne? Vielleicht wollen es ja Leute ganz schnell fahren oder so. So um und bei kann man wohl schon rechnen, oder?
Ja, doch. Doch, würde ich schon sagen. Vor allem, wenn man auch noch irgendwie man will ja auch Zeit haben, man will ja nicht nur durchrasen, sondern man fährt ja wirklich durch grandiose Landschaften, auch durch tolle Städte, dass man auch davon irgendwie was hat. Zeit für eine schöne Pause, solche Dinge kommen da ja auch noch mit rein.
Bist du jeden Tag eigentlich gefahren? Also so nach dem Motto, okay, ich fahre jeden Tag, aber manchmal nehme ich mir eine Unterkunft. Oder hast du zum Beispiel auch mal gesagt, weiß ich, wenn du durch eine schöne Stadt gekommen bist, wie zum Beispiel die schönste Stadt der Welt ist ja Hamburg, ne? Dass so, ach, hier bleibe ich jetzt mal einen Tag, so, also mehr als Tour? Oder?
Ja, ich habe so ein paar Ruhetage gemacht tatsächlich, aber ich war wieder typischerweise ein bisschen rastlos eher. Also ich glaube, wenn ich länger an einem Fleck war, dann war es, weil ich gerade ein bisschen gezwungen dazu war, wie oben in Schweden. Da hatte ich so eine krasse Moskitoallergie bekommen. Da hat es mich ein bisschen außer Gefecht gesetzt und dann habe ich, ich glaube, ein, zwei Tage war ich in Göteborg noch. Da hatte ich so ein bisschen Probleme mit dem Sitzen, so einen entzündeten Haarfollikel. Und aus Erfahrung weiß ich, man sollte nicht damit weiterfahren. Es kann schlimmer werden. Und dann habe ich den da auskuriert. Das war aber nicht der schlechteste Platz, um da mal ein, zwei Tage die ersten Eindrücke Schwedens auf sich wirken zu lassen, sag ich mal.
Ja, toll. Ja, nee, meine Frau kommt da aus der Ecke. Das ist wirklich sehr schön. Also von daher.
Das war toll, ja.
Ich habe eine Frage bekommen über Instagram, die passt hier, glaube ich, ganz gut nochmal. Gab es Abschnitte ohne, also in dem Fall Resupply, vielleicht gerade im Norden so? Also wie war grundsätzlich die Versorgungslage so über die ganze Strecke hin? Weil du sagtest gerade ja auch, was schon sehr einsam mitunter, ne? Ab und zu kamen Städte, aber wie war so Wasser und Essen? Ist problemlos auf der Route zu bekommen oder gibt es da halt auch sehr einsame Abschnitte, da wo die Moskitos sich auseinandergenommen haben vielleicht, wo man ein bisschen vorplanen muss?
Ja. Ja, es kommt so ein bisschen drauf an auch, wie schnell man unterwegs ist. Ich würde mal sagen, wenn wir jetzt diese 100 Kilometer am Tag nehmen, dann schafft man schon, dass man mindestens einmal am Tag auch was findet. Auch unten in Spanien und so. Und dass man dann sich wieder neu eindecken kann. Ich bin ja im Mai unten im Süden gestartet. Da hat es dann auch noch genügend Quellen gehabt, die dann Wasser geliefert haben. Das war wirklich sehr, sehr gut. Auch in den Dörfern gibt es ja oft dann diese Brunnen und so. Und das war Gold wert. Das war echt eine Rettung. Oben im Norden kamen dann so längere Abschnitte, wo dann so für 250, 300 Kilometer auch mal nichts kam. Das wusste man aber auch vorher. Also man kann sich den GPS-Track ja über Komoot runterziehen. Und bei Komoot sind die genauen Beschreibungen, also es ist so ein bisschen in Etappen aufgeteilt, also Etappen in Anführungszeichen, immer so Abschnitte von 300 Kilometern im Schnitt. Und da ist immer eine Beschreibung bei und da war das auch angegeben, dann wusste man das vorher.
Ja, ich verlinke das auch, das sind 37 Touren insgesamt in dieser Sammlung. Wie heißt das hier? Collection?
Ja.
Ja, sehr, sehr intensiv, intensiv beschrieben, das stimmt. Du sagtest gerade, genau, diese Moskito-Geschichte, ne? Also lass uns vielleicht auch mal darüber sprechen, wenn du so auf diesen Trail zurückguckst, ich kann mir vorstellen, fast 8000 Kilometer voller Erlebnisse, wo macht man da den Unterschied, beziehungsweise kannst du überhaupt so sagen, so das war jetzt mit das Schönste oder das Intensivste, also was waren jetzt so vielleicht ein paar Sachen, wo du sagst, das ist wirklich erzählenswert, weil es wirklich so prägend war, weil es dir so sehr gut gefallen hat. So, vielleicht fangen wir bei den Moskitos an, weil das habe ich ja auch mitbekommen, wie du da angeschwollen im Gras rumhängst, ja, also das darf man ja auch nicht auf die leichte Schulter nehmen, ehrlicherweise, ne? Also du bist ja jetzt nicht per se irgendwie allergisch, also was ist da passiert eigentlich?
Nee, also zu den Moskitos, das sind jetzt mehrere Fragen auf einmal tatsächlich.
Klar.
Also ich, so von der Tour an sich würde ich glaube ich sagen, ich kann die Tour für mich so in zwei Teile einteilen tatsächlich. Also der südliche Part war für mich so ein durchwecken Highlight, weil ich auch alles hatte, was mich so glücklich macht. Also Berge, Einsamkeit, alle 50 Kilometer verändert sich die Landschaft und es war einfach toll. So. Und im Norden, ja gut, dann kamen halt viele Sachen, die mir jetzt nicht so liegen. Viel Flachfahren, wenig Berge. und sehr viel Eintönigkeit. Also Schweden ist schon sehr lang, mit über 2000 Kilometern und zwar wunderschön, aber es ist halt auch jeden Tag dasselbe. Also man fährt hoch und runter nur durch den Wald, man hat mal eine Aussicht, dann vielleicht mal einen See, aber das war es halt auch. Und das ist mental echt hart irgendwie, vor allem wenn man irgendwie auf einmal anfängt, so Kilometer zu zählen.
Ja.
Also dass man wirklich auf einmal denkt, boah, wie lange muss ich jetzt noch fahren, damit ich dann und dann ankomme? Und das ist so, also es raubt mir persönlich total die Freude an dem, was ich tue.
Ja.
Und ja. Ja, und dann kamen halt die Moskitos noch. Ich weiß per se, dass ich total krass auf so Insektenstiche reagieren kann. Und wenn ich mir, glaube ich, eine Sorge vor der Tour gemacht habe, dann war es dieses Moskito-Ding im Norden. Und dachte mir, gut, ich werde halt irgendwie schauen müssen, wie ich damit klarkomme. Und bis so Mitte Schweden ging es auch noch. Es war auch echt ein starker Wind und so. Und der hält die auch ab. Und dann dachte ich auch noch, ach cool, ist doch gar nicht so schlimm, wie alle immer sagen, mit diesen Moskitos. Und dann, ja, dann hat der Wind aber nachgelassen und die Hitze kam. Und die Moskitos kamen. Und das, also ich habe so krass darauf reagiert mit Fieber, mit geschwollenen Beinen. Ich habe an jedem Stich habe ich so Blasen entwickelt, wie man so eigentlich vom Wandern kennt. Also richtig, richtig ekelhaft.
Ja.
Und bin dann an dem einen Tag, wo es dann echt irgendwie auch nicht mehr ging, noch mindestens bis zum Campingplatz gefahren. Auf dem bin ich dann noch erstmal ein paar Tage versackt. Weil die Medikamente, die ich hatte Antihistaminika dabei, also Cetirizin, das kennt man ja. Das hat halt alles nicht angeschlagen und meine Salben auch nicht. Und ich bin dann da vor Ort dann noch zum Arzt und die haben mir dann eben, ja, ich sag mal, die härteren Sachen.
Ja, oder ausbrennen. Wir brennen das jetzt aus und dann.
Genau, die ich quasi dann meinen eigenen Patienten auch verschrieben hätte als Tierärztin. Und ja, damit man diese krasse Reaktion vom Körper mal runterfährt. Ja.
Wahnsinn, ja.
Genau. Und
muss auch schmerzhaft gewesen sein, ehrlicherweise. Ich habe ja die Bilder gesehen und dachte mir so, oh Gott.
Eben ja.
Dann die mentale Power, dann trotzdem zu sagen, nee, ich gebe mir das jetzt noch. Aber klar, so kurz, ne? Also was heißt kurz? Ja, noch ein paar.
Es waren ja echt noch so 1000 Kilometer und ja, schmerzhaft war es echt. Und ich habe auch eigentlich so, ich sag mal, die seichten Fotos gepostet, weil ich mir denke, kannst du jetzt auch nicht. Macht jemand Instagram auf und jemand verträgt so ein Bild nicht, das kann man ja auch nicht machen.
Ja, da gibt es immer automatischen Schutz, sensitiv.
Oh, ja, stimmt. Und ja, genau, weil in dem Moment habe ich mir halt überlegt, so okay, was für Möglichkeiten habe ich halt jetzt? Ich kann es jetzt natürlich abbrechen, sofort, was auch total vernünftig gewesen wäre, oder ich sage halt gut, ich versuche, also das Einzige, was möglich ist, ist, das Ding so schnell wie möglich zu Ende zu fahren. Also so wenig wie möglich zu stoppen, weil ich dann halt wieder zerstochen werde. Und im besten Falle immer so nach dem Motto von Unterkunft zu fahren. Und dann musste ich eh lang fahren, weil es da oben halt sehr, sehr wenig gab.
Es war auch lange hell dann schon, ne?
Ja, es war permanent hell. Also das ist so, sage ich mal, Ultracycling, das Beste, was einem passieren kann. Es wird nicht dunkel. So nachts um zwei scheint einem halt wirklich noch die Sonne ins Gesicht. Das ist unglaublich da oben. Und ja, ich habe mir da tatsächlich auf so ein DIN A4-Blatt, habe ich mir die restliche Strecke aufgezeichnet, so ein paar Meilensteine, sage ich mal, wo ich dachte, okay, bis dahin, bis dahin, bis dahin. Habe mir das im Kopf überlegt und dachte mir, gut, dann mache ich da jetzt quasi eine Challenge in der Challenge draus, versuche es jetzt. Und wenn das nicht klappt, gut, dann habe ich es da wenigstens probiert. Und dann kann ich es auch einfach, also dann kann ich es auch loslassen, sag ich mal, diesen Plan. Genau.
Dann warst du aber oben, ne? Also Jakobself, da war ich auch mal 1995 vom Nordkap dann noch rüber. Das ist ja quasi der Grenzort zu Russland.
Mhm.
Ja? Genau. Wie
War das eine Erlösung dann für dich? Oder nachdem du da so auch gelitten hast, die 1000 Kilometer, und dann, wie ging es von dort aus dann eigentlich zurück? Also wie bist du da dann weiter?
Ja, also es war echt ein krasser Moment, da dann anzukommen. Es war, also ja, irgendwo schon eine Erlösung, so eine Erleichterung, dass ich das jetzt echt, also dass es doch noch geklappt hat. Und auch, dass ich jetzt ja, den Körper jetzt dann auch mal sein lassen darf. Mhm. weil natürlich auch mit dem Cortison und so, ich wusste, das kann ich jetzt nicht noch einen Tag länger machen. Also das hätte ich auch mit meinem Gewissen mir gegenüber jetzt nicht vereinbaren können. Es war schon, sag mal, eine Grenzwanderung die ganze Zeit. Und deswegen war es gut, dass es dann zu Ende war. Aber natürlich ist man dann auch, ja, wehmütig und traurig, dass es halt jetzt zu Ende ist tatsächlich. Ja. Und ja auch viel schneller, als ich es eigentlich machen wollte. Also mit den letzten 1000 Kilometer habe ich natürlich nicht mehr so viel. Ich habe schon sehr viel mitgenommen, aber es auf eine andere Art und Weise, wie ich es eigentlich gedacht hätte. So war halt einfach schneller vorbei. Mhm. Ja, und es ist natürlich auch irgendwie, ja, krass, wenn man so über 2000 Kilometer diese, ich sag mal, eintönige Schweden hat oder immer dasselbe und auf einmal spuckt einen halt dieser Wald aus nach Norwegen, also Finnland, Norwegen und man ist in diesen Fjorden. Also diese Landschaftsveränderung ist halt auch Wahnsinn. Das macht dann auch nochmal viel mit einem. Also ich war so, als könnte ich endlich wieder so aufatmen. So
ein bisschen. Das lag am Wind. Da waren keine Mücken.
Ja, und es waren keine Mücken mehr da. Und das, da habe ich in dem Moment erst realisiert, wie mental krass diese Anstrengung war mit den Mücken. Also was das mit einem gemacht hat, das war ja auch permanent präsent im Kopf. Wenn es die Mücken nicht waren, dann waren es diese Pferdebremsen, so fette Horseflies, die jagen einen.
Da gibt es so auch diese Blackflies oder diese Midges, diese ganz kleinen, die selbst durch diese, wenn man das falsche Moskitonetz hat, was so ein bisschen mehr grobmaschiger ist, wo die selbst durchkommen. Und ja, dann halt so beißen und dann so kleine rote Punkte hinterlassen. Das sind natürlich die Mücken, ne? Die haben auch extreme Rüssel, ne? Ja. Durch diese Maschen immer stecken, wenn man denkt, meine Güte.
Ja. Genau, und da war es erstmal eine Befreiung. So, wow, dieses Surren ist nicht mehr da. Das war dann schon sehr schön.
Mhm. Sag mal, die Strecke Schweden, Finnland und dann der kleine Zipfel dann Norwegen, folgt die eher so den größeren Straßen dort, oder ist das tatsächlich so, wie man sich das vielleicht vorstellt, wie im Sarek-Nationalpark, wo du dann einfach tatsächlich irgendwo weg bist und du hast zwar so einen Weg, ja, aber auch richtig wild. Ist das eher so? Ist da der Trail eher so oder ist er eher den Straßen folgend? Da sind ja auch viel Schotter da oben.
Eher einsam. Also es sind dann so typische Schotterstraßen. Wo vielleicht auch hin und wieder mal ein Auto irgendwie ist. Aber man kommt vielleicht, und dann sind vielleicht mal so vereinzelte kleine Häuser, so Dörfer in Anführungszeichen. Aber man kommt auch vielleicht nur einmal am Tag dann in einem Ort vorbei, wo ein Supermarkt oder so ist. Wenn man auch ein gutes Timing dann hat, kommt dann auch immer drauf an. Genau, aber so ist es schon eher einsam.
Gut, wir reden gleich über Ausrüstung. So, das wäre jetzt nämlich schon meine nächste Frage gewesen, wie du das gemacht hast. Wenn man jetzt den nördlichen Teil mal ausblendet, wie war das dann? Also warst du da ganz angetan von Portugal und Spanien? Wie war das dann eigentlich? Dann bist du über die Pyrenäen und durch Frankreich durch. Und wie ich auf diesem Komoot-Track sehen kann, ist der ja, also da hat man ja so ein bisschen den Eindruck, jetzt hat er gesagt, alles klar, lineal und einmal hoch. Weil das geht ja immer so an der Seite lang, ne? Man im Grenzgebiet dann zur Schweiz hin, also Italien, Schweiz und dann Deutschland so sehr und dann rein nach Deutschland. War das schon für dich so, wo du sagst, naja gut, da bin ich halt gefahren? Oder war das auch toll, da noch zu sein?
Du meinst so der zweite Teil?
Ja, das ist, ich würde es jetzt aus deiner Perspektive als zweiten Teil bezeichnen, wenn es auch noch einen vierten gibt.
Ja, also Ich habe auch schon mal gesagt, dass ich vielleicht einfach in Deutschland hätte umkehren sollen und einfach diesen südlichen Part nochmal hätte machen sollen.
Ja.
Weil, wie gesagt, das mehr Flachfahren und so oder auch in Deutschland, dann wurde es halt auch enger mit den Städten, man hatte mehr Asphalt und so. Dänemark war ein bisschen hart für mich, viel Gegenwind, viel flach.
Ja.
Aber das, ich meine, das wusste ich vorher und das war für mich dann halt auch eine Herausforderung, halt auch mal das zu fahren. Ich meine, auch das gehört zu Europa. Ja,
das
und wenn man die Länder
Alltag.
So. Weil,
das gehört ja, nicht zu Europa, das ist mein Alltag.
Oder so, und wenn ich das halt so erfahren, erleben möchte, ja, dann muss ich da halt durch.
Ja.
Aber
ja, bis nach Stragen hoch, ne? Haben sie dich gejagt da bis zu der.
Ja, genau. Und dann mit der Fähre rüber, das war auf Fähre, das war toll, wenn man so auf die Fähre dann radelt, in den riesigen Bauch rein.
Ja.
Das ist schon so ein Erlebnis. Also auch der Norden hat was, muss ich wirklich sagen. Ich denke auch oft irgendwie trotzdem jetzt noch an so Dänemark zurück und denke mir auch, cool, also ich glaube, ich muss jetzt auch noch mal da hoch und da auch noch mal ein bisschen erkunden.
Mhm.
Ja.
Aber Favorit ist ganz klar südlich von Frankreich.
Ja, schon. Auch Frankreich an sich, also das ist ja auch einer der Gründe, dass ich unten im Süden wohne, dass ich auch schnell in den Alpen, in den Bergen, in Frankreich drüben bin und ja, das ist schon so. Kann ich nicht leugnen.
Lass uns mal über Ausrüstung sprechen. Fahrrad machen wir gleich, vielleicht jetzt erstmal so. Du hast ja schon gesagt, du hast ja jetzt vom Ticket to the Moon, das sagt mir überhaupt nichts. Ne? Wir nennen ja hier jetzt auch immer Marken und so. Wer das als Werbung empfindet, tut mir leid. Das ist quasi so ein Set, so ein Hängematten-Set mit Tarp als Wetterschutz. Das Tarp ist aber dann für den Boden oder ist das so gebaut, dass du das über die Hängematte machen kannst?
Das ist so gebaut, dass ich es über die Hängematte spannen kann.
Ah, okay.
Genau. Ja, das ist dann auch separat dazu. Und ja, das ist echt super. Es ist auch groß genug, also dass ich dann unter die Hängematte bzw. unter das Tarp dann auch noch meine ganzen Sachen verstauen kann.
Mhm.
Ich glaube, das Rad hätte auch noch mal drunter gepasst, wenn ich es jetzt nicht hätte im Regen stehen lassen wollen. Genau, habe jetzt nur leider ein Foto davon.
Mhm.
Aber doch, das war echt super. Ja.
Und Schlafsack, für was für Temperaturen hattest du da so erwartet, beziehungsweise hattest du und was für einen Schlafsack ungefähr Temperaturbereich? Isomatte hast du ja nicht, ne, weil du ja Hängematte hast.
Nee, genau. Also ich habe so eine ganz kleine Isomatte so als Notnagel dabei gehabt, wenn ich jetzt vielleicht doch mal in einer Schutzhütte oder so bin oder wirklich nichts für die Hängematte finden würde. Die ist tatsächlich von Decathlon habe ich die, die ist auch nur 1,10 Meter lang, also echt so ein Minimalding praktisch, genau. Ich habe für die Hängematte an sich einen Underkilt, den man unter die Hängematte spannt, weil wenn man nur in der Hängematte liegt, ohne noch was drunter zu haben, dann wird einem am Rücken wirklich schnell kalt. Also selbst wenn es draußen warm ist, dann dann merkt man das schon. Und tatsächlich hat mir das zusammen mit so einem Thermo-Inlet, so ein ganz dünnes, sag mal wie so ein Fließding, was man eigentlich in Schlafsack noch im Winter machen kann, bis nach Dänemark oben gereicht.
Okay.
Genau. Und ich habe mir dann, weil ich dachte, ja, jetzt kommst du in den Norden, wird es vielleicht ein bisschen kälter, habe ich mir nach Hamburg noch einen Schlafsack schicken lassen, so einen leichten Down-Schlafsack. Muss ich nochmal überlegen. Ich glaube, der hat so Komfort, vielleicht 10 Grad oder so. Also eher was für den Sommer schicken lassen. Ich dachte, ja, dann hast du den wenigstens noch. Und ich habe ihn nur einmal gebraucht und das war dann in Dänemark einmal.
Ja, okay. Also, ansonsten war es immer zu warm sozusagen.
Es war echt unglaublich warm die ganze Zeit. Ja.
Und hattest du irgendwie Kocher mit Essen? Wie war das so? Wie hast du das so geplant?
Genau, ich habe einen kleinen Kocher mitgehabt und dann eben einen Topf und habe den tatsächlich die ganze Zeit, da habe ich mir gedacht, jetzt schickst du ihn einfach nach Hause, nimmst ihn im Norden wieder und dachte ich mir dann, nein, jetzt behältst du vielleicht doch, vielleicht brauchst du doch noch. Ich glaube, ich habe ihn nur 2 oder 3 Mal benutzt. Das,
okay.
Was auch nochmal mit der Hitze zu tun hatte, also unten im Süden, man hat es ja, glaube ich, auf Instagram verfolgen können, ich habe mich ja quasi nur von Eiscreme ernährt, weil nichts anderes runterging, unfassbar. Und ja, dann ist einem echt nicht nach warm kochen. Also mir nicht.
Ja, nee, verstehe ich. Ja. Gibt es eigentlich, das ist ein Gaskocher? Also ich frage, weil es sicherlich interessant ist, so wegen, gibt es Gaskartuschen? Kann man das so eigentlich einmal durch Europa, hat man da genug Nachschub oder war es ein Benzinkocher?
Nee, war mit Gas. Und ich habe mir vorher auch die Frage so gestellt, komme ich überall an Gas dran und so? Und dann war es aber auch, dass ich mir dachte, boah, ich nicht noch irgendwie Zeit und Geld, um mich mit vielen anderen Varianten zu beschäftigen. Ich nehme jetzt einfach wieder auch das mit, was ich habe und was sich eigentlich immer bewährt hat. Und hätte auch überall eigentlich so Gaskartuschen-Nachschub bekommen können.
Hm.
Genau. Aber ich war ja sehr sparsam dadurch, dass ich es
benutzt
habe. Ja.
Also Schlafsack haben wir, Schlafunterkunft, das finde ich ja immer noch interessant. Also du bist tatsächlich die einzige, auf jeden Fall die einzige Frau, die ich jetzt kenne, die mit so konsequent mit Hängematte unterwegs ist.
Ja.
Finde ich sehr interessant. Hattest du sonst noch irgendetwas mit, wo du sagst, so, also darauf, gut, dass ich darauf nicht verzichtet habe, oder das habe ich immer wieder gebraucht? Außer Mückenspray.
Ja, und da hatte ich ganz schön viele Varianten hinterher mit. von milde bis eklig nach Teer stinkend.
Bist du schon unter das Waffenkontrollgesetz fallend, ja?
Oh ja, meine Radhandschuhe, die stinken immer noch danach, wenn die Hitze drauf. Oh nee, ehrlich. Also wirklich ist die Hängematte, kann mich nur wiederholen, echt so ein Ding, wo ich sage, ich bin so happy mit der, dass ich die, dass ich da jetzt auch eine habe, die ist zwar ein bisschen größer und schwerer, aber dadurch hat die so viel Komfort, dass ich da nicht hätte drauf verzichten wollen. Also die hat mir nachts so viel gebracht an einem richtig guten Schlaf, an dass ich regenerieren konnte, meine Ruhe hatte. Das war schon echt, echt toll. Ja.
Bei diesem, nochmal kurz, weil du das angesprochen hattest mit diesen unterschiedlichen Mitteln gegen Mücken, weil das ist ja durchaus ein Thema, das wird ja auch noch weiterhin bestehen. Kannst du dich noch daran erinnern, was dann da geholfen hat? Also der Hintergrund meiner Frage ist, als ich 95 zum Nordkap geradelt bin, da haben wir auch das Problem gehabt, dass es irgendwie mit den Mücken, du hast es mit den Sachen, die du aus Deutschland mitgebracht hast, da haben die Mücken dich ausgelacht. So, und dann gab es da irgendwie an den Tankstellen so eine Spiralen, die du so anzünden kannst. Mhm. Und die waren so grün und so Handteller groß und dann konntest du die auf so ein Metallding stecken und hast die angezündet und dann haben die so einen Duft verbreitet, so einen Qualm. Aber am Ende haben die sich da einfach draufgesetzt. Das hat die überhaupt nicht interessiert. Was hilft? Wo sagst du, Leute, kauft euch das und ihr habt Spaß?
Ja, ich würde jetzt gerne den Mega-Hammer-Tipp geben, aber irgendwie hat bei mir kaum was geholfen. Noch nicht mal dieses krasse Teerzeug, was ich da hatte. Ich war in so einem kleinen Fischer-Angler-Laden gewesen und die hatten halt alles gegen Mücken. Und da habe ich mir auch noch so einen Hut. Das ist ein Tipp. Ein Hut mit Netz. Ja. Das hat mich echt gerettet. Also Helm runter und direkt diesen Hut auf und dann hatte man wenigstens im Gesicht Ruhe. Ja. Das hat einem schon so viel geholfen. Und dann am besten die Daunenjacke drüber und eine lange Hose an.
Und dann und das, happy 25 Grad.
Ja, und dann happy 25 Grad, genau. Das hat mir mehr geholfen als jetzt irgendwelche Mückenmittel. Genau, in diesem Laden hat er noch gesagt, so ein Jangolia heißt es. Das ist so relativ, das klebt richtig, das Zeug. Und das gemixt mit dem Teerzeug sollte Wunder wirken. Das würden auch die Waldarbeiter bei Ihnen nehmen. Da dachte ich, gut, dann mixe ich mir das jetzt, bin ich dann happy. Hoffentlich, aber es war einfach nur eklig, das Zeug.
Die Mücken fragen sich die ganze Zeit, was wir veranstalten hier.
Ja, und oh, du, du kannst dich echt selber nicht mehr riechen. Also wenn es auch sonst beim Bikepacken schon mal schlimm ist, aber das hat es noch mal schlimmer gemacht.
Aber es hieß ja immer so, die Samen da oben, ne? Also die Bevölkerung oder die Menschen, die da oben leben, schon seit, weiß nicht wie viel tausend Jahren, die haben ja so ein Rauch irgendwie entwickelt oder so ein Duft, mit dem die sich da umgeben, der das ja angeblich verhindern soll. Oder wahrscheinlich sind die gar nicht mehr, also die nehmen die ja gar nicht mehr wahr. Wahrscheinlich haben sie sich schon genetisch da irgendwie gegen sie aufgestellt.
Ja, das war auch das, was die Ärztin zu mir sagt, so, ach ja, also wenn du jetzt 2-3 Jahre noch hier wärst, dann wäre dein Immunsystem dann auch okay. Autark dagegen. Ich sagte, ja, die Zeit habe ich jetzt nicht mehr, aber gut. Vielleicht. Ja. Bei vielen geht es so. Also die jetzt zum Beispiel da hoch auswandern, dann im ersten Jahr ist ganz schlimm, im zweiten Jahr und im dritten Jahr ist ja okay.
Ja.
Obwohl auch die Einheimischen gesagt haben, dass es dieses Jahr echt extrem krass war. Also auch die haben sich beschwert. Und
das finde ich ja das Schlimmste an den Einheimischen, dass die immer sowas sagen. Und das sagen die, glaube ich, jedes Jahr. Ne? Entweder so einen Winter hatten wir noch nie, ne? So einen Regen gab es hier noch nie. So, weißt du, man ist dann immer da und denkt so, okay, das ist ja schön, dass ich überall da bin, wo es noch nie etwas vorher gab. Oh gut, aber so sind ja dann die Abenteuer, die dann entstehen.
Ja.
Wenn man sich jetzt auf so eine, auf diese European Divide Trail vorbereitet, so das Wort Trail, das deutet ja auf Trails hin. Welche, du bist 29 Zoll Fahrrad, nennen wir es mal Gravelbike gefahren. Ist ein Gravelbike das Richtige? Oder ich habe gerade gesehen, dass noch manche auch mit Mountainbike unterwegs sind. Ich glaube, der Andy Cox hat das auch mit Mountainbike gescoutet alles. Was würdest du sagen? Was ist so dein Tipp für Leute, die sagen, das gucke ich mir an?
Kommt auch so ein bisschen drauf an, wie jeder selber so unterwegs ist und vielleicht auch technische Passagen gut fahren kann. Also ich glaube, so unten in Spanien und so wäre vielleicht zwischendurch ein Mountainbike einfach ganz cool gewesen, so ein bisschen Handgelenke zu schonen oder ja, vielleicht auch so technische Sachen besser fahren zu können, anstatt dann irgendwie abzusteigen, weil es das Gravelbike einfach nicht mehr hergibt. Aber letztlich würde ich sagen, wird man, glaube ich, mit beidem happy.
Ja,
okay. Scrabblebike macht halt später ein bisschen mehr, also fällt vielleicht einfacher, je nach Übersetzung, mehr Strecke zu machen, wenn es flacher wird. Da wäre ich dann, glaube ich, mit Mountainbike nicht mehr so happy gewesen, aber letztendlich würde echt beides gehen. Ja,
Also. Und du hattest erzählt, dein Hinterrad hat sich aufgelöst. Was ist da genau passiert? Und wie ist vor allen Dingen so auch die Versorgungslage, was so Fahrradläden da, so wenn man mal technischen Defekt hat, also wie gut muss man eigentlich vorbereitet sein, was das angeht?
Ja, also Verfügbarkeit von Fahrradläden, sehr rar. Also im Norden ist der nächste dann irgendwie so 1000 Kilometer Hamburg. Weg. Wahrscheinlich, ja. da denkt man sich schon so, okay, bitte, dass nicht noch irgendwie was passiert. Was mir in Spanien, weil in Frankreich dann schon genau passiert war, war, dass die Felge war aufgebrochen an der Speiche. Genau, und ich habe die ganze Zeit gedacht, so ja, im Gelände ging es, aber jedes Mal, wenn ich auf Asphalt war, dachte ich so, irgendwie eiert das hinten und dann, guckst du mal, nichts gefunden, dann eiert es immer mehr und dann an einem Abend dachte ich mir, ach, okay, es ist hier ein bisschen aufgeplatzt.
An einer Stelle oder an mehreren?
Nee, an einer. Aber ziemlich tief dann auch schon. Also so richtig nach allen Seiten so aufgerissen. Mhm. Ich dachte mir, okay, also bei dem Terrain würdest du jetzt nur Asphalt fahren, dann okay. Mhm. Aber nicht bei der Belastung, die da immer wieder drauf kommt. Also genau. Und so Fahrradläden, ja, wie gesagt, sehr rar. Also da hatte ich wirklich Glück, dass ich musste noch so 120 Kilometer auf Asphalt fahren. Da bin ich dann original vom Track auch mal runter und habe dann eher Asphalt genommen, dass ich dann zu einem Fahrradladen konnte, wo wir das Hinterrad auch hinschicken konnten, das andere. Das war echt mein Glück, weil vorher waren echt ein paar hundert Kilometer. Also dann musste man echt mit dem Bus oder irgendwie anders in eine weit entfernte Stadt dann
Ja, ja, okay. Und dann hast du das Hinterrad hinschicken lassen und dann weiter. Also ansonsten war nichts am Rad so bei dir über die Zeit oder gab es noch andere Überraschungen?
Nee, ich hatte in Spanien echt viele Platten.
Fährst du noch aus persönlichem Interesse, fährst du tubeless oder mit Schläuchen?
Ich bin da mit Schlauch gefahren und wäre besser mal mit tubeless gefahren. Ja, tatsächlich. Hab mir aber irgendwie, weiß ich nicht, ich dachte bei der langen Strecke, ja, irgendwie wäre es vielleicht besser mit Schläuchen zu fahren. Jetzt habe ich aber gelernt von anderen, die dann auch eher mit tubeless gefahren sind, dass das sehr gut funktioniert hat. Aber ich hatte Ruhe, als ich so ein bisschen von der Dichtmilch hinterher in die Schläuche reingepackt habe. Und das war dann gut. Und dann hatte ich Ruhe. Ich glaube, ich habe noch ein oder zweimal einen Platten gehabt. Genau. Und
das ging, das ist ja ein beliebter Trick, ne? Also kann man ja, also es gibt, ne, dieses Dichtmilch noch in die Schläuche. Da lösen sich die Schläuche nicht sofort auf und man fällt um, sondern also über ein paar Monate dann ist es natürlich irgendwann im Eimer, ne? Aber bis dahin geht's. Ah, okay, das ist nochmal ein guter Tipp. Aber ist doch gut, weil ich meine, du hast ja auch erzählt, wir hatten ja beide das Problem mit dem sich öffnenden Rahmen. So, das hatte ich ja vor allem bei der Grenzstein-Trophy gequält, aber das ist doch, dass das alles so gut durchging, ne? So, und so eine kaputte Felge, das Verschleiß ist ja immer. Ne? Und du fährst ja dieses Hinterrad wahrscheinlich auch schon lange oder bist ja schon lange gefahren dann.
Ja, genau. Nee, von dem her echt ganz gut, habe ich überlegt. Gerade war, nee, ich glaube, das war alles soweit.
Ja. Ich habe gerade gesehen, weil, falls sich jetzt vielleicht jemand fragt, Mensch, ja, aber was ist denn jetzt so besonders dran? So, ja, das Besondere ist, dass du die dritte oder der dritte, wenn wir jetzt das mal so sächlich sehen, der dritte Finisher überhaupt bist, der den European Divide Trail komplett gefahren ist. So, und da gibt es einen, das war Andy Cox natürlich.
Ja.
Und dann Jana Liska, guck mal. Genau, Jana Liska. Ja. Das ist aber ist das auch eine Frau oder ist das ein Mann?
Nee, das ist eine Frau, genau. Ah, ich glaube, aus Tschechien kommt sie.
Ja, genau, Czech Republic. Okay.
Ja, genau. Die ist letztes Jahr gefahren, von Nord nach Süd. Ich glaube, die ist im November oder so unten in Portugal angekommen.
Wow, na gut, okay. Ja. Aber trotzdem, wenn du überlegst, dass du so im Oktober über die Berge unten fährst, das ist dann auch, wird auch frisch.
Ja.
Dann du. Genau. Ja. Dann Joren Kuit aus den Niederlanden. Ich weiß gar nicht, wann der gefahren ist. Und jetzt ist hier noch Agnes Young. Den kennt man ja aus UK. Und jetzt weiß ich, irgendjemand ist auch unterwegs. Aber ich glaube, der hat nur einen Teil, gerade den südlichen Teil, hat noch nicht den nördlichen. Wie ist denn das eigentlich? Muss man das an einem Stück fahren? Oder also um da quasi in diese Hall of Fame zu kommen? Oder ist es so, dass man zum Beispiel sagen kann, ich fahre jetzt von Norwegen runter nach Pinneberg und dann mache ich Pause und nach 3 Monaten oder 2 Wochen fahre ich weiter von Portugal wieder nach Pinneberg oder von Pinneberg nach Portugal. So. Also kann man das sich unterteilen oder muss man das schon eigentlich als Gesamtprojekt am Stück fahren, um das quasi diese Anerkennung, diesen Patch. Gibt es den Patch? Ja, den Patch gibt es.
Ja, den gibt es wirklich.
Ja.
Ja. Gute Frage, aber ich glaube, es muss wirklich als Gesamtprojekt so gefahren werden. Ich weiß nicht, ob man es jetzt wirklich so aufteilen könnte. Ich meine, letztendlich gibt es ja keine Regeln da. Also es ist ja kein Rennen und nichts für jeden einfach frei zugänglich. Aber ich glaube, um wirklich sagen zu können, hey, ich bin das gefahren und ich habe es wirklich im Ganzen gemacht, es ist, glaube ich, fair zu sagen, okay, dann hast du es auch wirklich in einem Rutsch durchgezogen. Selbst wenn jetzt zum Beispiel zwischendurch eine Woche Pause war oder zwei, das stehen ja auch keine Zeiten, das ist ja auch total egal. Ja. Aber schon, dass es so in einem eigentlich durch ist. Genau. Ja, glaube ich.
Ja, ist immer wieder faszinierend. Ich meine, den gibt es jetzt European Divide Trail seit 2 Jahren, glaube ich, oder so. Ne? Also offiziell vor 2 Jahren oder 3 Jahren wurde das vorgestellt. Ich glaube, kurz vor Corona war das. So, da habe ich das genau auch über die Seite von Bombtrack, die haben das natürlich vorgestellt mit Andy. Und erst in Anführungszeichen, oder eigentlich mit Ausrufezeichen, 5 offizielle Finisher.
Also das finde ich, zeigt ja auch nochmal das Gigantische dieser Strecke, ne? Mhm. Und das Tolle des Projekts. Also also extrem inspirierend, wirklich. Also ich finde das so toll. Und es ist auch so eine Idee, wo ich dann manchmal da sitze, ja klar, ja natürlich, aber warum kommt denn da keiner vorher drauf? Ja? So, aber es ist natürlich auch, du musst das ja auch erstmal scouten. Und da hat der Andy wahnsinnige Leistung gemacht. Weißt du eigentlich, ob sich dieser Track noch verändert vielleicht? Also er nimmt ja jetzt vielleicht ja auch, oder du hast ja auch auf der Strecke vielleicht noch hier und da so ein paar Sachen gesehen oder Unstimmigkeiten gefunden oder sowas. Verändert sich die noch oder bleibt sie eigentlich, wie sie ist, so wie, obwohl Tour de Wild verändert sich ja auch ab und zu, ne? Und
In kleinen Teilen verändert sich das schon. Also ich bin auch dadurch dann mit Andy in einen ganz guten Austausch gekommen, auch über Instagram und so, dann immer mal geschrieben. Und er hatte auch von Anfang an geschrieben, so hey, wenn dir irgendwie was auffällt, wo der Track keinen Sinn macht. Also in Spanien hat es ganz häufig, ging es dann irgendwie doch über Privatland, wo man vor verschlossenen Zäunen stand, dass man ihm da nochmal Feedback gibt und dann wird das korrigiert im offiziellen Track, solche Dinge. Genau, aber ich denke, im Grundgerüst bleibt es so. Aber er ist ja im Moment auch schon wieder unterwegs und hat von der adrischen Küste unten, Kroatien war er unterwegs und jetzt ist er oben gerade in Schweden auch und hat jetzt so einen östlichen Teil gescoutet. Ja, also das wird dann so ein bisschen eine Alternative zu dem, ich sag mal, offiziellen Teil, also die bisher bestehenden.
Ah gut, das ist mal ganz interessant, weil die Strecke an sich ist ja schon sehr schön, man nimmt mal alles mit, ne? Aber es ist natürlich dann, sind ja auch viele, viele tolle Ecken da gerade in Südosteuropa, ne? Das ist ja auch nochmal ganz interessant. Macht er dann, also will er dann einfach nur den Kringel darüber ziehen und dann wieder runter nach Portugal oder endet der dann dort am Mittelmeer?
Nee, der endet da, beziehungsweise geht dann halt auch wirklich irgendwann wieder auf den offiziellen Track drauf, oben im Norden. Genau, also geht dann wie so ein umgedrehtes V, kann man sich vorstellen.
Ah, okay, das heißt also, dass du entscheiden kannst, in Frankreich biege ich jetzt nicht nach Norden oder fahre nicht weiter nach Norden, sondern ich biege jetzt nach Osten ab und nehme den Zipfel noch mit, dann wird es ja länger, ne?
Ja, genau, so könnte man es machen. Ja.
Ja, interessant. Also ich habe jetzt gerade noch mal hier Parallelbikepacking.com hat das ja auch mal vorgestellt, 7600 Kilometer und sie veranschlagen dafür 100 Tage. Also herzlichen Glückwunsch, du bist sehr schnell gewesen. Sie sagen nicht unpaved, was heißt das? Ohne Asphalt 65%, 5% Singletrack-Anteil, man kann 99,9% fahren. Heißt in der Realität, man kann 90% fahren und dann gab es noch die 10%, von denen keiner wusste. Hier sagen sie 73.000 Höhenmeter auf Komoot, aber das Komoot sagt ja auch immer ein bisschen mehr. Komoot hatte, 85.600 Höhenmeter veranschlagt und meint auch, dass du 557 Stunden dafür brauchst. Aber das sind echt beeindruckend. Und der höchste Punkt, da wollte ich dich fragen, bei den Bergen, ne? Also wir sind ja jetzt so drüber hinweggegangen, aber in den Pyrenäen, also ich nehme an, dass es da ist, der höchste Pass, den man überquert, ist 2103 Meter hoch. War das jetzt im Jura oder wo lag das? Welche Bergkette war da, die so hoch war?
Nee, in Spanien. Ah, okay. Genau. Das war der Pico Javalambre, heißt der. Genau. Das ist da in der Ecke Montañas Vacias heißen die, also die leeren Berge, spanische Lappland, die Ecke, super schön und da ist es dann der höchste Punkt, genau. Die Pyrenäen selber überquert man ja auch, also dann jetzt leider nicht längs, sondern einfach nur zack drüber, das ist nicht so hoch. Ich glaube.
Also auch kein Jakobsweg und so nimmt man da nicht mit.
Nee, teilweise kommt man aber schon immer mal wieder auf Abschnitte. Also so das Zeichen sieht man dann schon mal, aber dann ist man auch wieder auf anderen unterwegs. Also das ist ein ganz guter Mix. Ja.
Ach, guck mal hier, weil du gesagt hattest, Mensch, hier gab es ja im Norden auch nochmal längere Abschnitte, wo es halt eben keine Geschäfte gab. Er schreibt hier, die längste Strecke ohne Lebensmittelgeschäfte beträgt 255 Kilometer in Finnland. Aber ja, auch in Schweden gibt es einige Abschnitte mit etwa 200 Kilometern, wo es keine Versorgungsmöglichkeiten gibt. Mhm. Ja, und dann, das, was du gerade Montagnes, wie hießen die?
Montagnes Vatjas, sagt man, glaube ich. Montagnes also Vatjas geschrieben. Genau, und das heißt so die leeren Berge.
Ebenfalls erwarten dich in Spanien und Portugal einige überraschend leere Gebiete.
Ja. Ja. Na gut. Und leer war es wirklich, ja.
Ja. Wie bist du eigentlich von oben dann zurückgekommen? Hast du dich da irgendwo in den Bus geschmissen zum nächsten Flughafen oder bist du dann doch noch hart mit dem Fahrrad gefahren ein Stück? Oder?
Ja, der ursprüngliche Plan war tatsächlich zurück zu radeln, so gerne noch irgendwie über Lofoten etc. Aber dann mit der Allergie und so habe ich gesagt, nee, komm, es ist.
Dann hast du auf jetzt, deine Blasen geguckt und gedacht,
jetzt, ja. Genau, jetzt ist gut. Und ich bin dann zurückgeflogen. Mhm. Genau. Ja.
Ich habe eine Frage bekommen, die bezieht sich jetzt vor allen Dingen auf Frauen, die das fahren wollen. Also welche Herausforderungen haben speziell Frauen auf dieser Langstrecke, also auf der Langstrecke? Jetzt, da kannst du auch andere Erfahrungen, die du hast, sammeln können, mit einfließen lassen, aber jetzt mal speziell für das European Divide Trail, was hier steht, Hygiene, Vorurteile, Sicherheit und so weiter. Also wie wir haben ja gesehen, unter den Top 5 zwei Frauen. Also wie ist das als Frau? Ja.
Also ich habe mich sehr sicher gefühlt, muss ich sagen. Also ich habe da jetzt nicht einen Nachteil für mich gesehen, dass ich jetzt als Frau unterwegs bin, bis auf wenige Ausnahmen. Ich habe mich unsicherer gefühlt. Das hätte ich vielleicht auch als Mann in Deutschland. Tatsächlich, weil man viel näher vielleicht an Orten dran war, aber auch, weil sich so ein bisschen in Deutschland die Atmosphäre verändert hat, so von den Menschen hatte ich manchmal das Gefühl. Mhm. Und auch, weil so ein bisschen dieses Thema, also manchmal habe ich mich schwer damit getan, wirklich einen Spot abends zu finden, wo ich draußen schlafen kann und nicht das Gefühl habe, jetzt gleich verscheucht mich wieder jemand. Mhm. Aber wie gesagt, das ist jetzt geschlechterunabhängig, das wäre mir jetzt auch als Mann so gegangen. Wenn ich, manchmal ist man ja doch in größere Städte reingekommen, wie jetzt zum Beispiel, ich bin nach Cordoba relativ spät abends in die Stadt rein und man ist dann noch mitten im Zentrum und ich habe schon zugesehen, dass ich, wenn ich weiß, ich komme abends in eine große Stadt rein, dass ich dann auch eine Unterkunft da schon habe. Mhm. Ich habe ein paar Männer auch mal mitbekommen, die jetzt auch nicht das Problem haben, sich in der Stadt irgendwie auch einfach draußen hinzulegen und da zu pennen. Mhm. Da denke ich mir halt so, nee, das mache ich jetzt nicht. Ich schlafe gerne in der Wildnis draußen, aber in der Stadt oder so oder nah an der Stadt muss es einfach nicht sein für mich als Frau. Da passe ich dann auch einfach ich aber auf. Auch nicht. Ja, genau. Aber ansonsten, nee, also auch körperlich, das ist ja einfach machbar. Also vor allem, wenn man auch auf sich und seinen Körper hört und man hat ja, vor allem, wenn man viel Zeit dafür hat, die Möglichkeit, nach seinem Rhythmus zu fahren, auf sich zu achten, nur das zu machen am Tag, was einem dann auch wirklich gut tut. Und das gibt so eine Reise ja dann auch her. Also man lernt sich selber da ja auch nochmal besser kennen.
Ja.
Ja. Und ich würde dann nicht hingehen, jetzt sagen, oh, ich weiß nicht, ich traue mich nicht oder ich traue mir das nicht zu, weil ich vielleicht eine Frau bin oder körperlich nicht stark genug, also ganz und gar nicht. Hm. Nee, also ich glaube, da haben wir viele Frauen auch mittlerweile so als Vorbilder vielleicht, die man sich heranziehen kann und sagen kann, nee, also
ja, absolut.
Da ist aber einfach eine Stärke auch mental, das klappt auf jeden Fall, ja.
Ich fand die Frage aber sehr interessant auch eben, weil es tatsächlich so mir, ne, ich habe manchmal auch gar nicht den Blick dafür, aber das ist ja nicht immer der Fall, dass bestimmte Angebote dann auch automatisch für Frauen gleichermaßen geeignet sind oder empfehlenswert sind. Ne? Also es gilt ja auch für Veranstaltungen wie irgendwelche Rennen, wo man dann ja doch mitkriegt, dass das dann für Frauen eher eine Qual wird oder eine zusätzliche Belastung, dann da irgendwie alleine durch dieses Land zu hirschen. Ne? So, und dann,
ja.
Ja. Eine Frage noch, bevor ich dich nach dem frage, was du jetzt noch so vorhast, was jetzt danach kommt.
Du sagtest gerade so, du hast ja dann auch immer so die Unterkünfte dann in diesen Städten so ein bisschen vorher geplant. Wie hast du das eigentlich gemacht mit Mobilfunk, Internet unterwegs? Hattest du dann irgendwie immer lokale Karten dir, Prepaid-Karten geholt oder hast du eine gehabt und hast gesagt, gib ihm, oder wie hast du das gelöst?
Also ich habe ganz normal meine Prepaid-SIM-Karte, die ich hier auch in Deutschland habe, genutzt auf der ganzen Reise. Dadurch, dass ja Europa, also man verlässt Roaming, Europa ja nicht, und dann hat man das Roaming-Problem ja nicht.
Ja, stimmt.
Und ich hatte außerhalb von Deutschland hatte ich hervorragenden Empfang. überall, also wirklich überall in der größten Wildnis gefühlt. In Deutschland wurde es manchmal schwierig und dann im Norden wurde es wieder gut. Also ja, das war problemlos dann möglich, eben über Airbnb oder Booking.com oder so, sich da was suchen. Ja. Ja.
Was hattest du denn eigentlich für den Fall, wenn wir so an die, es ist ja sehr viel einsame Gegend dort, ne? Wie warst du auf einen Notfall vorbereitet? Weil ich komme gerade drauf, weil du sagtest, ja, da gab es eigentlich ganz gut Netzabdeckung. Das ist ja so ein Hinweis darauf, dass man ja auch Hilfe holen kann, ne? Wenn man da jetzt alleine unterwegs ist und irgendwie stürzt und so und noch telefonieren kann, dann ist das ja möglich offensichtlich, manchmal hoffentlich oder mehr als in Deutschland. Aber hast du irgendwelche Vorkehrungen? Hast du irgendwie was mit dabei gehabt, wo du dich hättest selber retten können, oder?
Ja, ich hatte empfohlen bekommen, ob ich nicht so einen Spot-Tracker mitnehmen wollte am Anfang. Hab ein bisschen drüber nachgedacht, dann bin ich eigentlich so, ich weiß nicht, brauche ich eigentlich nicht, aber ich hatte den dabei und es war auch dann für Familie und Freunde schön, weil die hatten dann einen Link, dass sie mich dann verfolgen konnten und dann konnten sie immer meine Strecke sehen, die ich noch vor mir habe und wo ich halt gerade bin, also typisches Dot-Watching eben. Genau, dann wusste jeder immer, okay, da ist sie gerade. Ich wusste, die wissen, wo ich bin, war auch ganz schön. Und der Tracker hatte so eine SOS-Option. Also ich hätte damit auch ein Notsignal absenden können, was dann wohl direkt lokal weitergesendet wird. Also die Option hätte ich gehabt, genau.
Okay.
Ja.
Würdest du es empfehlen? So? Also ich habe auch an so gedacht, Spot oder Garmin InReach oder so, dass man so eine SOS-Funktion hat. Würdest du es empfehlen jetzt so? Oder es kostet ja auch Geld, muss man auch sagen. Ne?
Genau, klar, es kostet Geld. Ich muss sagen, also ich hatte mich vorher auch nie so damit auseinandergesetzt oder dachte auch mal so, nee, muss nicht unbedingt sein. Andererseits gibt es einem aber auch ein sicheres Gefühl irgendwo. Also zum einen macht es auch Spaß, wenn man so einen Link teilen kann und man kann dann einfach Familie, Freunde daran teilhaben lassen. Und dann zur Sicherheit ist es natürlich dann doch ein Faktor, wo man sich denkt, okay, also wieso auch nicht? Also man muss ja nicht die Sache noch riskanter oder komplizierter machen. Man kann ja froh sein, wenn man auch dann gerettet werden kann und dann kann man das ja auch wirklich nutzen. Also da würde ich schon sagen, wenn man da gerne rein investieren möchte und das ist so das Mindeste, klar, wieso nicht?
Dann kann die sich, glaube ich, auch leihen. So, bei dem InReach bin ich nur drauf gekommen, also das gucke ich mir gerade so ein bisschen an, brauche ich nicht, ne? Aber ich gucke mir viele Sachen an, die ich nicht brauche. Der hat auch so eine Wettervorhersage Möglichkeit, die sehr genau ist.
Ja, also ich habe meinen jetzt auch geliehen für die Zeit von einem Freund und deswegen musste ich mir jetzt auch so um, sag mal, Investitionen erstmal keine Sorgen machen, konnte es erstmal testen, ob das für mich auch passt und das war jetzt auch gut und ich glaube, das ist dann auch mit so einem Abo-Modell, wo man auch so Sachen zubuchen kann, sag ich mal, wie jetzt zum Beispiel mit dem Wetter oder mit der Karte, ja, genau, aber wie gesagt, da wäre ich jetzt auch keine Expertin drin.
Ja.
Nee, das, aber so vom das Gefühl her war es echt ganz
gut. Ist doch ein guter Tipp zu sagen, da kann man mal drüber nachdenken, weil ich glaube auch, dass es auf diesen 8000 Kilometern durchaus Sinn macht, wenn man diese Absicherung vielleicht noch hat. Ne? Also ein paar GPS-Geräte bieten das ja auch an, ne? Dass sie dann auch immer Signal schicken und dann kann man hinter so einem Link halt sehen, wo man da gerade ist. Aber ich glaube, diese InReach oder Spot-Tracker, die werden ja auch bei den Rennen verwendet. Ne? Also
ja.
Das ist ja nicht ohne. So, jetzt hast du deinen ganzen, du hast den Jahresurlaub vom letzten Jahr, von diesem Jahr, wann hast du wieder Urlaub und was machst du denn dann?
Ja, erst habe ich keinen Urlaub mehr natürlich dieses Jahr. Bin dann also, ja, bin trotzdem noch Bikepacken, bin am Wochenende viel unterwegs. Ich habe zum Glück im Moment ja einen Job, der auch, den ich ortsunabhängig machen kann. Das heißt, ich bin jetzt nicht gebunden, dann daran unbedingt hier zu sein, sondern kann auch in die Berge fahren, von da aus arbeiten und radeln. Ja, aber nächstes Jahr habe ich ja dann wieder einen neuen Urlaub. Ja, gute Frage. Also ich habe tatsächlich Lust auch, ja, auch mal wieder kürzere Projekte tatsächlich. Also wirklich so vielleicht mal wieder ein Bikepacking-Event oder ein Rennen, was eine Woche geht oder zwei Wochen. Tatsächlich muss ich sagen, mich reizt, gut, das wäre jetzt ein bisschen länger, die Tour de Weit reizt mich auch. Das wäre dann doch wieder ein bisschen größer. Ja, aber die Dinge dann auch ein bisschen passieren zu lassen. Also auch wenn ich jetzt den European Divide Trail nicht so total durchgeplant habe, hat es ja schon viel Raum im Kopf eingenommen. Und so ein starker Fokus war da drauf. Und es ist dann schon ganz schön, wenn man dann doch mal wieder ja, mehr so eine Vielfalt an kleineren Projekten hat. Ja. Und da freue ich mich dann schon drauf. Und gerne auch mal wieder irgendwie so ein, ja, mehr was in Gemeinschaft, so ein paar Rennen vielleicht. Genau, aber die Bandbreite ist ja riesig, deswegen müsste ich da erstmal schauen, welches zieht mich denn wirklich an.
Ja, das stimmt. Also ja, ich glaube, sowas wie der Veneto Trail, ja, das ist ja, das muss ja auch fantastisch schön sein. Also ich lese ja immer wieder auch gerne solche Geschichten vom Veneto Trail. Und das muss eine beeindruckende Landschaft sein, ähnlich wie Turin-Nizza, ja, so, wo du halt, also wo du nicht so getrieben bist. Also wo du schon sagst, ja, ich möchte es auch sportlich machen, ne, aber ich bin jetzt nicht irgendwie, ich habe hier keinen harten Anschlag und Checkpoints und weiß ich was, so, sondern ich kann das einfach mitnehmen. Und da ist der Toskana Trail natürlich ungeschlagen. Ne? Das ist ja quasi Rotwein als Therapie sozusagen da durch und Pasta. Aber ja, sowas, das, ja, aber mir fällt ehrlicherweise auch nichts an. Also ich plane nur, falls du es für dich relevant ist, 2025 mit der Tour Divide.
Ah, okay.
Aber da habe ich jetzt noch, außer dass ich mental da schon bin, habe ich da jetzt noch nichts weiter unternommen. Also das, das ist jetzt, also für meine Familie, die wissen das schon, aber ich muss halt auch noch einem Arbeitgeber sagen, sonst wundern die sich, warum ich einen Monat nicht komme.
Ja.
Aber das wollte ich ihm noch mitteilen, dass ich da nicht da bin. Aber das gehe ich jetzt erstmal alles Stück für Stück. Wir haben ja noch. Die Zeiten sind ja jetzt auch nicht so, dass man wirklich lange vorausplanen kann. Und
ja, das stimmt.
Freue ich mich jetzt erstmal, wenn wir irgendwie halbwegs Ruhe in der Welt hinkriegen, dann habe ich da vielleicht auch mehr im Kopf für. Mal gucken. Ja. Gut. Leona, dann bist du ja spätestens in 2 Jahren wieder dabei. Und,
maybe.
Und bis dahin kriegst du das vielleicht hin, mal über ein Podcast-Aufnahmeprogramm aufnehmen lassen zu können, weil die Hörerinnen und Hörer kriegen jetzt wahrscheinlich nicht so einen Unterschied mit. Ab und zu habt ihr vielleicht gemerkt, dass die Internetverbindung so ein bisschen zieht. Das ist, wir machen gerade einen Teams-Call und nehmen das auf. Und eigentlich gibt es so schöne, tolle Podcast-Software, mit der man das machen kann, aber egal. Man wächst.
Genau. Aller guten Dinge sind 3, vielleicht in 2 Jahren. Schauen wir mal.
Genau, dann freu oder auf der Tour dabei. Dann,
ja, oder so.
Treffen wir uns da mal, dann machen wir da einen Podcast und dann fahren wir weiter. Dann kommst du aus dem Norden und ich komme aus dem Süden, weißt du? Dann kann man das ja so machen.
Genau, perfekt. Sehr gute Idee.
Gut. Leona, dann sage ich vielen Dank.
Ja, danke dir.
Ich wünsche dir noch eine schöne Restwoche. Ich sitze jetzt gerade in München im Hotel. Ich arbeite jetzt wieder in München für 3 Tage.
Ja.
Aber so lohnt sich das, weißt du? Sonst habe ich immer Family dann noch, muss noch irgendwas machen, aber so kann ich hier aus dem Fenster gucken und mit dir reden. Das ist doch auch schnell. Jetzt ist die Sonne untergegangen. Es ist immer noch zu warm. Aber was soll's. Okay.
Super.
Dankeschön. Na?
Ja, und, danke dir. Schönen Abend.
Dankeschön.
Ciao. Tschüss.